Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20 von Hände hoch, dem Podcast über Menschen hinter Puppen. An diesem runden Podcast-Geburtstag sind wir zu Gast in Braunschweig, genauer im Theater Fadenschein. Hier treffen wir inmitten der Kulissen der aktuellen Theaterproduktion auf Miriam Paul, die künstlerische Leiterin des Theaters.
Wir sprechen mit ihr über die Chancen, die ein Generationenwechsel an einem freien Haus bringen kann,
wie das Theater Fadenschein eine Base bildet für die Puppentheaterszene in Braunschweig,
wie das internationale Puppenspiel mit dem Weitblick-Festival die Stadt erobert
und welche fantasievollen Vermittlungsideen die Theaterarbeit des Fadenscheins bereichern.
Ich bin Roscha Asseidov, Regisseurin, freie Künstlerin und Professorin für zeitgenössische Puppenspielkunst an der HFS Ernst Busch.
Und ich bin Paula Engel, Puppenspielstudentin im vierten Studienjahr an der Busch.
Paula.
Roscha.
Vorhang auf und Bühne frei für Folge 20 von
Hände hoch! Hände hoch, Menschen hinter Puppen.
Hallo und herzlich willkommen bei Hände hoch, dem Podcast über Menschen hinter Puppen. Heute grüßen wir euch aus dem schönen Niedersachsen, denn wir sind zu Gast im Theater Fadenschein in Braunschweig. Und bei uns ist die künstlerische Leiterin des Theaters, Miriam Paul. Danke, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen und herzlich willkommen bei Hände hoch.
Ja, herzlich willkommen im Theater Fadenschein. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid.
Schön. Und liebe Miriam, du bist tatsächlich, wir haben es heute im Zug hierher mal rausgefunden, der 54. Gast. Denn dies ist eine Jubiläumsfolge, Folge 20 von Hände hoch. Wir sind mitten in der dritten Staffel. Unser Jubiläumsgast sitzt also hier bei Keksen. Wir sind wunderbar empfangen worden und sitzen hier vor der Bühne vom Theater Fadenschein. Was sehen wir für ein Bühnenbild?
Ihr seht das Bühnenbild von Zebraling und Knirpsmaschine. Das wird hier ab Freitag gespielt. Das ist ein Stück für die Allerkleinsten ab anderthalb Jahren. Wird gespielt von Hanne Scharnhorst, meiner Vorgängerin hier in der Theaterleitung, und ihrer Tochter, die auch Performance-Künstlerin ist.
Und spielt da auch Alba?
Genau, Alba ist die Tochter.
Genau, da sind wir eigentlich schon voll im Theater Fadenschein-Netzwerk drin, denn du hast neben der künstlerischen Leitung des Hauses auch die Leitung oder kuratierst das Weitblick-Festival zusammen mit Alba, zumindest die letzte Ausgabe, war das so?
Ja, das stimmt. Eigentlich bin ich Figurenspielerin. Mhm. Mittlerweile bin ich das immer noch, aber eben auch die Inhaberin, künstlerische Leitung, Geschäftsführung des Theater Fadenschein als Gastspielstätte für Figurentheater und mit Alba gemeinsam die künstlerische Leitung des Weitblick-Festivals. Das ist ein internationales Festival, was wir alle drei Jahre veranstalten, und es geht bereits bis in die 50er Jahre zurück.
Oh, wow.
Nächstes Jahr wäre das 70. Jubiläum der ersten Festivalausgabe.
Das 70.
Ja.
Und gehörte das immer schon zum Theater Fadenschein?
Nein, das war anfänglich eine internationale Puppenspielwoche der Stadt Braunschweig.
Mhm.
Ja, es gab ja hier in Braunschweig mal Harro Siegel, ein umstrittener Marionettenkünstler, der natürlich auch im Dritten Reich aktiv war, aber dann hinterher hier in Braunschweig gearbeitet hat, an der Kunsthochschule die Marionettenklasse geleitet hat und dann einen tollen Impuls hatte, nämlich dieses internationale Festival gegründet hat, frisch nach dem Kalten Krieg, also zu Zeiten des Kalten Krieges, und eben Figurenspieler aus Ost und West zusammengeführt hat. Und zwar nicht traditionelle Figurenspieler, Puppenspieler, sondern Leute, die mal was anders machen.
Ah, das ist interessant, weil es gibt, darauf werden wir später auch kommen, ja hier in Braunschweig die Kunsthochschule. Und ich weiß von Nöck, der das Theater ja geleitet hat hier mit Hanne, dass er eine Verbindung hatte zur Kunsthochschule, bevor er Puppenspieler wurde, richtig?
Ja, die beiden haben da studiert und haben sich da auch kennengelernt. Und ich finde das ganz witzig, weil, also, was heißt witzig? Ich finde es sehr interessant, weil dadurch hat Braunschweig so eine richtige Figurentheater-Tradition.
Mhm.
Und darauf beruft sich die Politik, darauf berufen sich die Stiftungen, darauf beruht meine Förderung hier. Also das Figurentheater, und zwar auch das moderne Figurentheater, ist ein Teil der Identität in Braunschweig.
Mhm.
Das ist natürlich ein Riesenfund und was Besonderes.
Ja, und in einer Stadt, die jetzt gar nicht angebunden ist an einen Studiengang, sondern an eine Kunsthochschule, wo Puppenspiel, Figurenspiel und auch sehr bildreiches Theater irgendwie aus diesem ganzen bildnerischen Gestalten kommt, aus diesem Hintergrund.
Ja, also es gibt diese Marionettenklasse schon lange nicht mehr. Ne? Es gibt auch kein Figurentheater-verwandtes Studium, aber es gibt darstellendes Spiel als Studiengang. Das tendiert mehr so Richtung Performance. Aber wir sind in Kontakt und manchmal tauschen wir Dozenten, Dozentinnen aus Oder die Studierenden haben bei uns auch freien Eintritt und können alles anschauen. Einige von ihnen arbeiten hier als Minijobber, Minijobberinnen und machen Kasse und Vorstellungsbetreuung. Also so ein bisschen verzahnt sind wir schon. Ich versuche immer zu missionieren und sage immer, nehmt doch mal ein Objekt, nehmt mal eine Tasse oder ein Bär. Damit könnt ihr wunderbar alles erzählen, ohne Schubladen aufzumachen und jeden mitnehmen und auch euch selber in alles einfühlen. Also ich appelliere immer an die verbindende Kraft der Objekte.
Ja, absolut.
Und der Figuren.
Das Theater Fadenschein ist beherbergt in einem sehr charmanten alten Gebäude, einer alten Konservenfabrik, ja, gegenüber von dem alten Botanischen Garten in Braunschweig. Hier haben wir eine kleine Bühne mit wie viel Zuschauer?
Also wir haben maximal 100 Zuschauerplätze. Ja. Die Bühne ist 7 Meter breit und maximal 5 Meter tief.
Mhm.
Speziell ist, dass wir natürlich in diesen alten Konstruktionen hier der Konservenfabrik spielen. Das heißt, die Decke ist niedrig.
Und du als gebürtige Braunschweigerin, haben wir gelesen, bist quasi nach deinem Studium zurück an diesen Ort gekommen. Vielleicht kannst du uns einmal über deinen Weg zurück an dieses Haus oder an dieses Haus in die Position der künstlerischen Leitung als aktive Figurentheaterspielerin einen Einblick geben.
Ja, das ist natürlich ein relativ großer Bogen, aber ich versuch's mal. Also ja, ich bin gebürtige Braunschweigerin. Das Theater gibt es schon 30 Jahre, mich gibt es schon ein bisschen länger und ich war tatsächlich als Kind ein einziges Mal in einer Vorstellung und kann mich auch noch daran erinnern, weil ich habe ja auf dem Dorf gewohnt, wir waren nicht so viel im Theater, aber als ich die Schule abgeschlossen habe, fand gerade das internationale Festival Weitblick statt und ich habe, warum auch immer, mir da mehrere Sachen angeschaut und war total begeistert von dieser Option, dass es was gibt, was ich gar nicht kann, mit dem ich noch nie Kontakt hatte. Und was ich wie Magie fand, also da waren erwachsene Leute und haben wegen kleiner Puppen geweint. Wie geht denn das? Was ist das für ein Zauber? Ja? Und darüber hinaus hat zum Beispiel Frank Söhnle gespielt und eben seine wahnsinnig tollen Figuren gezeigt. Und ich habe selber so ein starkes bildnerisches Interesse und habe gedacht, Wahnsinn, da kann man ja alles einbringen, was man will. Man kann bauen, man kann, wenn man das kann, singen oder tanzen oder man lässt es eben. Man kann Geschichten erzählen, mehr oder weniger präsent sein. Also diese völlige Freiheit, das umfassend zu gestalten, hat mich total begeistert. Dann habe ich mich beworben, tatsächlich in Berlin und in Stuttgart. In Berlin war 2 Tage nach meiner letzten Abi-Prüfung. Ich habe mich einen Tag drauf vorbereitet und das war dann ein bisschen peinlich.
Oh.
Habe ich dann gemerkt, es gibt viele Menschen, die tatsächlich das sehr ernst nehmen und sich da langfristig drauf vorbereiten. Ja, gut, aber ich war mal da. Stuttgart war dann, glaube ich, 6 Wochen später, da hatte ich dann eine Chance. Und
okay.
Habe ich in Stuttgart Figurentheater studiert. Bin dann auch noch eine ganze Weile geblieben, habe dann ein Kind gekriegt und hatte aber immer den Wunsch, eine Stadt zu finden, in der ich ein richtiges künstlerisches Zuhause haben kann.
Mhm.
Und Stuttgart ist halt voll mit Figurenspielern, ne?
Ja,
das ist da schwierig. Irgendwann stand dann Ortswechsel an und dann habe ich hier im Theater Fadenschein gefragt, wie das denn wäre, wenn noch eine Kollegin nach Braunschweig käme. Ob das eher schön wäre oder eher eine blöde Konkurrenz. Und habe da um eine ehrliche Antwort gebeten, weil in so einer Stadt, in der es ein Figurentheater gibt und die nicht so groß ist, jetzt eine Konkurrenz aufzumachen, das hätte ich unangenehm gefunden. Aber die waren total offen, haben sich gefreut, haben gesagt, sie brauchen jetzt keinen, den sie direkt in ihr Team aufnehmen, aber man kann ja assoziiert irgendwie zusammenarbeiten, mal gucken, was sich ergibt. Ich kann mal hier spielen. Also da war eine große Offenheit. Und dann habe ich das gemacht, dann bin ich zurückgezogen.
Ja.
Und
warst dann aber erstmal frei, oder? Also
genau, ich bin ja Solo-Tournee-Theater gewesen vorher und habe in unterschiedlichsten Produktionen mitgearbeitet, aber hauptsächlich eben solo für Kinder. Ja, irgendwann haben sie mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, potenziell das Theater zu übernehmen. Sie würden doch irgendwann mal in Rente gehen wollen. Und wir hatten uns inzwischen schon beschnuppert. Sie hatten mal für mich eine Regie gemacht, ich für sie mal eine Regie. Ich hatte schon Projekte beantragt und abgerechnet, sodass sie wussten, das kann ich auch. So ist das Vertrauen dann gewachsen und dann sind wir diesen Weg gegangen. Es hat 5 Jahre dann gedauert mit der Übergabe.
Mhm. Ah, wow. Und dann kam es im März 2020 dazu, dass du das übernommen hast, haben
genau.
wir gelesen. Genau. Und wie hast du denn seitdem das Theater verändert? Also hast du eigene Schwerpunkte gesetzt?
Ich hatte natürlich ganz viel vor, aber dann war sofort Corona.
Mhm.
Also zum 1. März habe ich es übernommen und zum 13. März zugemacht. Und dazwischen habe ich noch ein Kind gekriegt. Also das war
zwischen
wirklich,
dem 1. und 13.
Ja,
März?
Ja, genau. War ein bisschen dicht, der Plan. Also ich hatte alles gut vorgeplant, aber so lief dann ja alles gar nicht. Also die Chance davon war, dass man sich ganz viel Neues ausdenken musste, sofort. Mhm. Dadurch ist das Team gut zusammengewachsen und auch das Vertrauen ineinander ist ja nicht so leicht, wenn die Leitung wechselt. Ne? Zu deiner Frage, Ja, wir haben viel verändert. Ich bin viel zugegangen auf die anderen Kulturakteure und Akteurinnen hier in Braunschweig, weil natürlich so eine neue Leitung auch immer die Chance ist, alte Streitigkeiten mal zu begraben.
Ach, fantastisch.
Genau.
Jetzt sind wir ja schon knietief in all unseren Gesprächsthemen drin. Wir machen nochmal einen ganz kurzen Halt, bevor wir zur feierlichen Übergabe des Gesprächsstaffelstabs hier bei Hände hochkommen. Wärmen wir uns noch einmal auf und dehnen und stretchen uns in unserer Speedrunde.
Und die funktioniert so. Wir beide beginnen Sätze, die du spontan beendest. Bist du bereit?
Ja.
Alles klar. Dann auf die Plätze. Fertig. Hände hoch.
Speedrunde. Antworten aus dem Bauch heraus.
Dieses Rezept aus meiner Kindheit mache ich mir viel zu selten.
Käsekuchen.
Oh ja.
Apropos Essen. Das Theater Fadenschein schmeckt nach?
Gute Frage. Zimtschnecken, würde ich sagen.
Oh. Dieses Hobby wartet noch auf mich.
Mehr wandern.
Naja.
Wenn ich mich in eine Trickfilmfigur verwandeln dürfte, dann wäre ich?
Ich mag überhaupt keinen Trickfilm.
Nee?
Nee. Ja, also vielleicht so Ronja Räubertochter.
Ah ja, sehr gut, okay. Im Wald halte ich gewöhnlich Ausschau nach?
Bäumen.
Insel oder Festland?
Insel.
Freiheit heißt für mich?
Selber entscheiden können und selber tun können, was ich möchte.
Boom.
So lasse ich die Seele baumeln.
Draußen. Mit Stille.
Braunschweig braucht mehr Puppen- und Figurentheater, weil?
Das das absolut Verbindendste und Tollste ist, was es gibt.
Ja!
Yes! Um da direkt einzuschließen. Mehr Puppen- und Figurentheater, yes! Wie connectest du dich und ihr euch als Fadenschein mit der freien Szene in Braunschweig und in Niedersachsen? Also jetzt mal globaler gefasst. Und wie holst du die alle ins Fadenschein?
Wir haben Niedersachsen vernetzt gegründet. Das ist ein niedersächsisches Festival der Spielstätten, in dem wir uns alle gegenseitig bespielen.
Was ihr letztes Jahr zum ersten Mal auf die Beine gestellt habt?
Genau. Mhm. Dieses Jahr wollen wir das wieder machen, aber diesmal so, dass wir alle an einem Ort uns treffen, damit wir uns auch begegnen und nicht nur gegenseitig unsere Häuser kennenlernen. Das ist so ein bisschen auf der Spielstättenebene. Und ansonsten lade ich alle ein, hier zu spielen.
Und wie würdest du so die freie Szene in Braunschweig beschreiben?
Also mit 45 Jahren bin ich hier noch Nachwuchs. Das ist die freie Szene in Braunschweig. Alles, was jünger ist, ist nicht so puppenaffin. Mhm. Also es gibt eine Performerin noch, die auch mit Puppen arbeitet oder mit Masken manchmal. Eine Tänzerin, die mit Figurenspielern arbeitet, aber ansonsten Leere.
Und wie würdest du so ein Publikum für freie Szene in Braunschweig beschreiben? Weil wir haben ja gleich nebenan 5 Minuten Laufweise des Staatstheater mit sehr vielen Sparten. Buhlt ihr um Publikum oder wie steht's da?
Also das Erwachsenenpublikum ist mitgewachsen in den 30 Jahren. Das heißt, es ist auch schon ein bisschen älter. Aber seit ich das mache und das Programm ein bisschen geöffnet habe, seit wir eine Flat für Studierende haben, hat sich schon viel getan. Also wir sind jetzt recht gemischt. Und weil bei uns ja viele Familien mit den Kindern kommen, kommen manchmal auch im Erwachsenenprogramm später die Eltern mit ihren großen Kindern. Und dadurch mischt es sich eigentlich ganz gut. Aber tatsächlich ist unser Hauptpublikum hier tatsächlich lokal, also Fahrradradius, würde ich sagen. Und ich bemühe mich aber sehr, 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 auch die Randgebiete Braunschweigs, gerade die sozial benachteiligten Viertel, die sind eigentlich gut mit der Straßenbahn angeschlossen, die zu motivieren, zu kommen. Das ist relativ aufwendig, aber es ist mir ein großes Anliegen.
Was hast du für Strategien dafür?
Also zum einen mache ich Werbung, zum anderen habe ich ein Fahrradtheater, mit dem ich mit dem Lastenrad auch hinfahre und da vor Ort mal spiele. Das war unser Corona-Projekt, als keiner kommen durfte. Also eins dieser Dinge, ich habe ein neues Theater, super, mit dem Plan, nicht mehr so viel auf Tour zu spielen. Toll, das Theater ist zu, ich spiele nur noch auf Tour und plane den Inhouse-Betrieb. Und dann habe ich das Lastenrad angeschafft und wir haben kleine Stücke dafür, die direkt einfach so in den Außenländern gespielt werden können.
Mhm. Und es hat einen tollen Namen, Fadenscheins fantastisches Fahrradtheater. Ja. Ich finde es toll.
Ja, genau. Und ich spiele da mit einer Inszenierung, die heißt Ein Geißlein allein zu Haus, in der ganz viele Elemente, Outdoor-Elemente aus dem Kindergarten eingebunden werden. Wir brauchen dann Gras, wir brauchen Stöcke, wir brauchen Steine, die die Kinder holen müssen, damit die Geschichte vorangeht. Und
oh, wie toll.
Sodass sie ihren eigenen Kindergarten als einen magischen Ort erleben.
Und sag mal, da hast du ja schon irgendwie so einen ziemlich großen Schwerpunkt genannt vom Fadenschein. Und zwar Theater für die Allerkleinsten und für Kinder. Das hat irgendwie auch so eine Tradition.
Ja, also so wird hier schon lange gespielt. Das Erwachsenentheater hat sich erst später entwickelt. Aber es ist auch einfach dadurch begründet, dass das meine persönliche Leidenschaft ist. Ich finde das sehr herausfordernd und sehr motivierend, für Kinder zu spielen. Macht einen Riesenspaß. Es ist jedes Mal wieder spannend. Und ich mag das sehr, dass sie nicht höflich sind und nicht zurückhaltend. Ja.
So, ding, 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 ding. Wir schreiten zur ersten Wegmarke der heutigen Folge, der feierlichen Übergabe des Gesprächsstaffelstabs. Der wird traditionell von Gast zu Gast in Form einer Frage weitergereicht. In der letzten Händehochfolge haben wir mit dem wunderbaren Kaffee mit Zucker-Kollektiv, kurz KMZ, gesprochen. Die sind dir ja keine Unbekannten und waren schon mehrmals hier im Fadenschein zu Gast. Das Kollektiv besteht aus Laia Rica, Antonio Cerezo, Yaima Piedra Cordova und Daniela del Pomar, die sich in ihrem Materialtheater mit der europäischen Kolonialgeschichte in Lateinamerika beschäftigen. Und die vier haben eine Frage für dich dagelassen. Bist du bereit?
Ja.
Dann kommt jetzt hier
die Frage des vorherigen Gasts.
Hallo Miriam. Also, welche Themen möchtest du mit dem Theater Fadenschein noch nach Braunschweig bringen? Und ganz liebe Grüße von uns vier, KMZ-Kollektiv.
Mir ist es ein Anliegen, dass das Theater Möglichkeitsräume öffnet, also dass es klar macht, also die Welt besteht aus mehr als aus dem, was ich unmittelbar vor mir sehe. Und ich denke, die Welt braucht nichts mehr als visionäres Denken. Ja, das ist absolut notwendig. Und wie soll man das lernen, wenn man sich nur mit Materiellen beschäftigt? Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, dass man gerade mit dem Immateriellen sich beschäftigen soll, indem man mit Puppen spielt, die aus Material gebaut sind. Aber das meine ich nicht. Ich meine, im Figurentheater besteht die Chance, fantastische Geschichten zu erzählen. Und das mag für manche vielleicht ein bisschen schrullig wirken, wenn man immer von Zwergen und Elfen und Wichteln und solchen Fabelgestalten erzählt oder von Tieren, die sprechen können. Aber ich finde, das ist gerade die Kraft, die Kinder haben, dass sie über das Offensichtliche hinaus alles annehmen. Ja? Die halten einfach alles für möglich. Und diese Kräfte zu stärken und diese utopische Grundhaltung, das ist eigentlich mein Anliegen. Und das ist nicht so sehr an konkreten politischen Fragestellungen festgemacht. Für mich ist es eine Grundhaltung, dass ich mit einer Offenheit in die Welt gehe und auch mit einer großen Empathie. Ich finde, Figurentheater und Puppentheater ist total empathiestärkend, weil ohne Empathie leben halt die Dinge nicht.
Ja.
Das Publikum macht bei der Hälfte der Arbeit. Insofern werden diese empathischen und diese Fantasiekräfte total gestärkt. Und da finde ich, ist die Geschichte gar nicht so immer das Allerwichtigste. Der Vorgang ist schon so wertvoll. Also ich liebe auch diese undefinierten Momente, die nicht genau festgelegt sind. Also einerseits bildnerisch, weil vielleicht nicht ganz fertig erzählt ist, nicht ganz ausgebaut ist und du selber das vervollständigst. Aber auch in den Geschichten, wenn Dinge offen gelassen werden. Wer ist jetzt dieser Mensch da auf der Bühne, der noch in der Geschichte mit rumfährt, ne? Das muss nicht immer so genau definiert sein.
Ich finde das total richtig, weil das, finde ich, ist die große Faszination an Theater und vor allen Dingen Figurentheater, dass es mich aktiv macht als Zuschauende. Denn ohne mich passiert das ja nicht. Da sehe ich dich ja nur mit so einem Stück Schaumstoff rumhampeln. Aber für mich ist es ja kein Stück Schaumstoff, sondern für mich ist es so eine Welt, die du beschreibst. Genauso geht es mir auch beim Lesen. Da muss ich ja auch aktiv dabei sein.
Ich finde es aber auch spannend im Theater, diesen verstärkenden Faktor im Publikum.
Ja.
Also dieses gemeinschaftliche Schauen ist auch so wichtig. Wenn der eine anfängt zu schmunzeln und du hörst das, dann wirst du selber aufgeweicht und gehst anders mit. Und so entsteht so ein gemeinsames Atmen. Und ich finde, das ist gerade in den kleinen Theatern wie bei uns, so bis maximal 100 Personen, kriegst du halt wirklich einen gemeinsamen Atem hin.
Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir für die Braunschweiger Figurentheaterszene wünschen?
Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass es mehr junge Leute gibt, die Lust hätten, das zu veranstalten. Mhm. Also die Lust hätten, was zu inszenieren, was zu spielen. Das würde ich mir sehr wünschen.
Und habt ihr auch andere Räume in der Stadt oder hast du Platz im Fadenschein für solche NewcomerInnen?
Ja, also in Braunschweig gab es eine zweite freie Spielstätte, das Lohtheater. Das ist insolvent gegangen vor 2 Jahren. Seitdem veranstalte ich auch mehr Inszenierungen, die jetzt nicht primär Figuren puppenlastig sind, sondern eher aus dem Bereich der Performance kommen und gucke dann immer, wo ist die kleine bildnerische Schnittmenge, wo lebt vielleicht ein Rock? Also dadurch habe ich mich geöffnet programmatisch, um einfach dieser Szene noch ein Zuhause zu bieten, weil sonst gibt es keinerlei Spielstätte in Braunschweig seitdem. Und es ist mir ja auch ein Anliegen, darüber hinaus hier zur Nachwuchsförderung tatsächlich derjenigen, die das auch studieren, beizutragen. Ich bin noch im VDP, Verband Deutsche Puppentheater, ne? Und wir haben jetzt das Referat, ich weiß gar nicht den aktuellen genauen Namen, Nachwuchsförderung oder so ähnlich gegründet und haben aktuell einen tollen Fragebogen erarbeitet, einen für Veranstalterinnen, die im VDP sind, um die technischen Gegebenheiten abzufassen und einen für die Studierenden, Absolventinnen, um deren Stücke eben zu erfassen. Das wird dann zusammengeführt mit der Idee, dass wir dann mal so ein Netzwerk der Spielstätten haben, in dem man eben erste Berufserfahrung sammeln kann und eben auch mal an unterschiedlichste Räume seine Stücke anpasst, weil das ist ja so eine Herausforderung.
Das stimmt.
Um das so zusammenzuführen, weil ich finde es schade, es gibt eben in diesem Verband Deutsche Puppentheater, bin ich erst Mitglied geworden, als ich nach Braunschweig gezogen bin, weil da war ich plötzlich so alleine. Das Problem hatte ich ja in Stuttgart nicht. Und habe festgestellt, dass es ein Riesenverband ist und überall dezentral Leute sind, die seit Jahrzehnten total fleißig ganz viel arbeiten mit einem riesen Idealismus und einem riesen Know-how. Viele sind irgendwie so reingerutscht, aber mit Leidenschaft dabei. Und bei mir ist eine totale Hochachtung dafür gewachsen. Ich finde das schade, wenn das alles, was die aufgebaut haben, eben nicht den Nachwachsenden zugänglich gemacht wird, wenn das so eine Parallelwelt ist.
Liebe Miriam, ein Tag hat nur 24 Stunden. Leider. Ich wünsche mir zum Beispiel seit der Kindheit, dass er mehr hat. 48 wäre irgendwie schön. Und möglicherweise geht es dir da ähnlich. Wir haben ja schon ein bisschen gehört. Workload ist auch ein Thema bei dir. Die künstlerische Leitung vom Fadenschein, Spielpläne machen, vernetzen und immer wieder versuchen, irgendwie mit deinem Team in die Zukunft zu schauen und zu ergründen, was braucht eigentlich Theater, was braucht die Stadt, was braucht ihr als Fadenschein. Und dann das Weitblickformen weitertragen, sich Halbzeit ausdenken und selber künstlerisch tätig sein. Diese Fülle von Aufgaben interessiert mich und deshalb stelle ich dir nun
die Frage der Kunstkollegin.
Wie schaffst du den Spagat zwischen dem eigenen künstlerischen Schaffen und der künstlerischen Leitung des Hauses? Wo befruchten sich diese beiden Felder möglicherweise und welche Strategien hast du, um den eigenen kreativen Flow Raum zu geben?
Das ist eine sehr schwierige Frage, denn tatsächlich ist genau das der Knackpunkt. Also wenn man ein Haus leitet und hier noch Kollegen und Kolleginnen vor Ort hat, dann kann man das Haus gar nicht betreten, ohne dass es heißt, kannst du mal eben, ich habe mal kurz eine Frage. Und es ist wirklich sehr schwierig, da den Raum zu finden für künstlerisches Arbeiten. Aber es funktioniert eigentlich nur, wenn ich mir Termine setze und wenn ich mir eine Regie suche oder jemand von der Musik, mit dem ich zusammen das konzipiere und arbeite. Und dem ich dann auch verpflichtet bin, zu den vereinbarten Terminen da zu sein und was vorbereitet zu haben. Also nur indem ich mir da ein bisschen mehr Druck mache, komme ich auch zur Freiheit, das zu tun.
Und irgendwie eine Struktur schaffst.
Ja, genau.
Räume schaffst, richtig physische Terminräume schaffst.
Genau, indem ich auch sage, liebe Leute, ihr könnt mich alles fragen, aber erst nach der Probe. Ich habe zum Beispiel eingeführt, dass wir wöchentlich eine Teamsitzung haben, in der alle zusammensitzen und aus allen Aufgabenbereichen zusammengetragen wird, was gerade anliegt. Um auch aus diesem Kanzler mal eben ein bisschen rauszukommen. Es lässt sich nicht vermeiden, aber es lässt sich ein bisschen aufräumen. Tatsächlich ist mein Tag auch immer zu kurz, weil ich habe ja auch Familie. Das heißt, ich bin jeden Vormittag im Theater, nachmittags bin ich zu Hause, mache Familie und wenn es halt dringend ist, dann sitze ich, sobald alle wieder im Bett sind, wieder am Rechner und schreibe noch Anträge oder mache Verwendungsnachweise oder solche Dinge.
Aber die Vorstellungen sind bei euch schon mehrheitlich vormittags, ne? Oder habt ihr auch Abendvorstellungen?
Wir spielen ein Wochenende im Monat für Erwachsene und sonst an den Wochenenden für Kinder und meistens einen Tag unter der Woche für Gruppen.
Deine vorrangige Arbeitsweise sind Soloprojekte,
ja.
Richtig? Was interessiert dich an der Form oder warum ist es genau das, was du auf der Bühne machst und wie probst du das?
Also was mich daran begeistert ist, dass mir keiner reinredet. Das finde ich super. Ja, also ich habe immer abwechselnd in Kooperationen und in Soloprojekten gearbeitet und ich finde das führt jeweils dazu, dass man das andere genießen kann. Mhm. Also natürlich ist die Einsamkeit der Nachteil und die viele Arbeit mit dem ständigen Auf- und Abbauen ganz alleine. Aber wenn man im Team arbeitet und alle sind künstlerisch und hochmotiviert, dann gibt es natürlich auch unheimlich viel Reibereien. Und ich bin nicht so ein Fan von Reibereien. Also ich liebe das sehr, alleine zu arbeiten. Vielleicht ist es auch ein bisschen sich was beweisen. Mhm. Dass man es so hinkriegt. Also ich habe das studiert und dann hat natürlich meine Familie gesagt, und was studierst du jetzt?
Oh, ja?
Und dann gesagt, nein, ich habe einen Beruf. Ich habe einen richtigen, echten Beruf. Und das soll jetzt verdammt nochmal auch funktionieren. Ich will damit arbeiten, ich will damit mein Geld verdienen. Mhm. Also ich möchte mich doch jetzt mal selber ernst nehmen.
Du hast ja vor dem Fadenschein, vor der Leitung des Fadenscheins quasi Solo-Company gehabt. Mhm. Wie hast du dich vernetzt oder wie bist du unterwegs gewesen?
Also ich habe Werbung gemacht für mich selber bei allen möglichen kleinen Kulturveranstaltern und bei Festivals und bin da gefahren. Und als ich noch in Stuttgart gelebt habe, war es natürlich super, weil da hatten verschiedenste Leute ihre Werkstätten und dann konnte man sich besuchen, wenn man mal eine Frage hatte zu einem Gelenk oder zu diesem oder jenem, sich mal eben was zeigen. Das war ein unheimlich angenehmes Driften. Und seit ich in Braunschweig wohne, muss ich es natürlich mehr organisieren.
Und ist das dann quasi deine Idee und dann suchst du dir ein Team zusammen?
Ja.
Beziehungsweise arbeitest du auch mit Outside Eye oder wirklich mit einer Regie?
Ich arbeite immer mit einer Regie. Weil sonst macht man doch ganz schön viel Mist von hinten. Es fühlt sich oft alles ganz anders an, als es von vorne aussieht. Aber tatsächlich kommt das Konzept von mir, die Idee von mir. Mir ist es total wichtig, dass ich auch selber baue.
Was ist dir daran wichtig?
Ich finde, wenn ich Figuren selber gebaut habe, dann sind die ja immer ein Teil meiner Persönlichkeit. Und dann bin ich nicht so klischeebehaftet. Ich habe das Gefühl, wenn ich mit fremdgebauten Figuren spiele, falle ich leichter ins Klischee. Mhm. Oder karikiere die heimlich oder so. Und wenn ich die wirklich selber baue, dann ist das so eine intime Beziehung, auch gar nicht so klar definierbar manchmal. Aber jedenfalls habe ich da einen größeren eigenen Anteil und ich habe das Gefühl, es hat dadurch für mich auch eine größere Intensität, wenn ich das spiele. Der Gestaltungsprozess und der Improvisationsprozess, das geht ja Hand in Hand. Mhm. Also man ist ja immer bereit, das, was man schon gebaut hat, eben nochmal umzubauen. Oder das, was man inhaltlich schon geplant hat, nochmal ganz umzuwerfen, weil das Gebaute eben was anderes anbietet. Und das finde ich schon schön, wenn man da die Möglichkeiten hat und die Freiheit, das auch zu tun. Weil wenn jetzt jemand anders eine Figur für mich baut, habe ich auch einen Respekt davor. Dann will ich ja auch nicht nur alles wieder abbauen und umändern. Ne? Finde ich auch schwierig. Ne?
Stimmt.
Dann, aber wenn das meine eigene ist, na gut, dann mache ich halt alles wieder ab und nochmal neu. Und das finde ich auch sehr schön, weil ich habe jetzt dieses Haus hier und mein Wunsch war, so ein künstlerisches Zuhause zu finden in meiner eigenen Stadt. Als jetzt die Frage war, sie wollen das Haus abgeben und würde vielleicht jemand anders machen, habe ich auch gedacht, nee, das ist irgendwie nicht mein Leben, dass ich immer Bittstellerin bin in meiner eigenen Stadt. Ich möchte hier einfach auch eine gewisse Gestaltungsfreiheit haben. Mhm. Und wenn ich spielen will, dann spiele ich halt. Jetzt habe ich hier die Bühne, direkt im Keller und drunter ist die kleine Werkstatt mit einem uralt gewachsenen Lager von Krimskrams.
Oh, können wir da später mal reingucken?
Ja, unbedingt.
Krimskrams.
Ja.
Wo probt ihr?
Hier auf der Bühne.
Auf der Bühne, mhm. Und sag mal, die Leute, mit denen du arbeitest, sind die aus der Stadt? Oder lädst du die dann ein für die Probenzeit? Oder kommen die am Block mal?
Unterschiedlich. Die lade ich ein meistens. Aber jetzt haben wir das Glück, dass es auch eine Figurentheater-Regisseurin gibt in Braunschweig.
Ach.
Ja.
Wer ist das denn?
Das ist Henrike Fahrmeier. Mhm. Die hat Mensch Puppe mit gegründet in Bremen. Mhm. Und ist seit vielen Jahren ihr Mann, der hier Schauspieler ist, am Staatstheater nach Braunschweig gefolgt. Und ich habe sie wieder ein bisschen begeistern können fürs Theater. Und
toll.
Sie macht dann jetzt schon die zweite Regie für mich und macht für uns Theaterpädagogik. Und das ist schön gewachsen.
Schön, super, das klingt ganz toll.
Ein Stück habe ich ja auch gemacht mit dem Staatstheater hier, da sind die Kollegen auch direkt vor Ort.
Genau, das ist der Bär.
Der Bär, der nicht da war.
Der Bär, der nicht da war, genau. Spielt ihr das auch?
Ja, jetzt im April wieder.
Hier? Oder ja, im Staatstheater.
Ja. Ah, ja. Mhm. Das Staatstheater hatte jetzt lange keine Spielstätte für Junges.
Yep.
Und dann haben sie gefragt, ob sie hier was machen können. Und dann habe ich gesagt, ja, aber nur mit mir.
Mhm. Wie war das mit dem Ensemble da zu arbeiten?
Das war super. Also ich durfte mir wünschen, was ich möchte. Mhm. Ich habe mir einen Live-Musiker gewünscht und einen Schauspieler, der Lust hat, mit Material zu arbeiten. Mhm. Und dann haben wir einen gefunden. Und er macht das ganz super und er hat mich ein bisschen angelernt und ich ihn. Und wir bespielen jetzt alle gegenseitig so ein bisschen unsere Baustellen. Das ist ein ganz schönes
Ineinander. Ja, das klingt super. Und wird es da weitere Kooperationen geben?
Das ist sehr spannend, weil in Braunschweig wechselt gerade die Intendanz. Also jetzt Freitag kommt die neue Leitung vom Jungen Staatstheater.
Hierher oder generell?
Hierher.
Ah.
Genau, dass wir uns mal kennenlernen und dann mal gucken, wie es so weitergeht.
Ihr habt diese Theaterflat zusammen, wo irgendwie Schulgruppen, Schulklassen kostenlos ins Theater kommen können.
Das ist eine Schiene, die das Staatstheater sich ausgedacht hat nach Corona, um die Schulen wieder ins Theater zu kriegen. Man zahlt quasi einmal und geht die restliche Spielzeit umsonst.
Wahnsinn.
Genau, das war so wahnsinnig, dass sie alle nicht mehr zu mir gekommen sind, weil das kostet ja extra und da gibt's alles dann umsonst.
Nein. Oh nein.
Genau, das war richtig ärgerlich. Ich bin dann Sturm gelaufen und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass die Flat jetzt auch bei mir gilt und das Staatstheater trägt die Kosten.
Ah,
okay, fair enough.
Guter Deal.
Umverteilung von Fördermitteln. Genau, sie haben die Struktur und ich habe das viel breitere Angebot.
Mhm.
Win-win. Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen die Aufgabe, wenn man so ein Haus leitet, dass man auch mal Dinge nicht akzeptiert, die von außen kommen, sondern eben gegenhält.
Wir kommen zur nächsten Station unserer Tour de Talk und halten unweit vom Riesenrad zwischen Jahrmarktbuden, denn es wird Zeit für unsere Hände hoch Lostrommel. Die wurde bestückt mit Fragen von Juliane Mennel, der langjährigen Projektmanagerin von Rimini Protokoll.
Genau, und als Dozentin für Kulturmanagement begleitet Juliane unsere Puppenspielstudierenden über 2 Semester hinweg und eröffnet ihnen die weite, weite Welt des Projekt- und Selbstmanagements.
Und hier in der Lostrommel befinden sich all die Fragen von Juliane. Wir laden dich, liebe Miriam, jetzt ein, eine daraus zu ziehen. Bist du bereit?
Ja.
Dann kommt hier
die Frage der Kulturmanagerin.
Ich nehme eine von ganz unten.
Gut.
Liebe Miriam, die künstlerische Leitung des Internationalen Theaterfestivals Weitblick übernimmst du gemeinsam mit Alva Scharnhorst. Welche Strategien habt ihr, um gemeinsam zu einer Entscheidung zu kommen? Wie geht ihr damit um, wenn ihr euch nicht einig, aber gezwungen seid, eine Entscheidung zu treffen?
Aber wenn ihr euch nicht einig seid.
Aha. Ja, also, Alva und ich leben nicht in derselben Stadt. Das heißt, wir arbeiten viel über Zoom zusammen. Mhm. Das ändert sich jetzt zum Glück. Sie zieht nach Braunschweig, dann wird es leichter. Wir haben jetzt abwechselnd während der Festivals immer kleine Kinder gehabt. Das heißt, dass jeweils die andere dann immer mehr arbeiten musste als die eine. Aber zum Glück abwechselnd. Also
super.
Ausgleichende Gerechtigkeit. Genau, denn Elternschaft und freie Kunst ist ja nicht immer Hand in Hand, ne? Also unsere Strategien sind, dass wir ein bisschen aus unterschiedlichen Leidenschaften kommen.
Mhm.
Ich interessiere mich sehr für Puppen, Figuren, für wirklich animierend von Material. Wenn das zu euch lebt, bin ich glücklich. Und wenn dafür neue Wege gefunden werden, finde ich das spannend. Und Alba interessiert sich mehr für Performance, für Tanz und die Schnittstellen mit Figurentheater. Und das befruchtet sich gegenseitig ganz toll. Dadurch ist unser Festival auch nicht so eingleisig, sondern zeigt tatsächlich die Bandbreite von meisterlichem Figurenspiel bis zu völligen Grenzgängen, bei dem die Menschen dann sagen, und wieso ist das jetzt bei euch? Und nicht beim Tanz? Genau, das gibt uns diese große Spannbreite und wir sind aber beide auch jeweils für das andere begeisterungsfähig, denn Alba ist hier sozialisiert, die ist im Theater Fahrenschein aufgewachsen. Und ich habe es nun mal auch studiert und dadurch auch einen gewissen Horizont mir erarbeitet. Und wir müssen uns tatsächlich nicht streiten. Wir suchen beide Stücke aus, fahren auf Festivals oder sichten Filmmaterial, stellen uns das dann gegenseitig vor, gerne auch mit dem erweiterten Organisationsteam und wählen dann aus, was uns gefällt. Und dann müssen wir manchmal ein bisschen diskutieren. Und wenn wir uns nicht einig sind, dann trifft letztendlich die Entscheidung, die das Stück live gesehen hat. Und wenn ich sage, ach, das kann ich mir gar nicht vorstellen, das ist so fade und sieht so langweilig aus. Und Alba sagt, aber ich habe Tränen geweint. Und na gut, dann. Weil ja gerade bei uns vieles nicht abbildbar ist, sondern sich eben dazwischen bewegt. Und das kann man nicht per Video einschätzen. Die lauten Dinge, die kannst du gut einschätzen, aber alles, was leiser ist.
Das stimmt.
Den Spannungsbogen sieht man nicht im Video.
Neben Inszenierungsgesprächen bietet ihr oder bietest du verschiedenste Vermittlungsformen an, wie ihr irgendwie nach den oder neben den Stücken ins Gespräch kommt mit dem Publikum. Generell scheint es total, dass Vermittlung sehr groß geschrieben wird bei euch am Haus. Ihr habt diese Theaterschachteln unter anderem entwickelt. Was hat es damit auf sich? Wie funktioniert das?
Mein Wunsch ist, dass das Figurentheater nicht nur ein Ort ist, in dem man was konsumiert und dann wieder geht, sondern in dem man einen Impuls mitnimmt, der weiterlebt. Und deswegen arbeite ich auch sehr gerne mit Materialien, die auch privat verfügbar sind, sodass es niederschwellig ist, das weiterzuarbeiten. Beispielsweise mit weißem Bettzeug auf der Bühne als Schneelandschaft. Dann brauchst du das Haus nicht fertig bauen und lässt nur einen Schornstein rein und gut ist. Und dann kriege ich hinterher Bilder von den Kindern, bei denen es zu Hause dann hinterher ähnlich aussieht. Ne?
Oh, wie schön.
Ja, also so, das meine ich damit, dass es leicht adaptierbar ist, was natürlich der Kunst keinen Abbruch tut, aber es kann eben weitergemacht werden. Und daraus kam die Idee der Theaterschachteln. Das ist sozusagen der Workshop für zu Hause. Also es sind stückbezogene Materialsammlungen zu meinen Inszenierungen, die man für ein kleines Geld nach der Vorstellung kaufen kann. Und da sind dann eben ja, Dinge und Materialien drin, die im Stück vorgekommen sind, mit denen man weiterarbeiten kann. Es gibt keine Bauanleitung, es gibt eine kleine Geschichte dabei und noch einen Aufkleber und eine Postkarte und so ein bisschen Anregungen und dann kann man selber weiter spielen. Und jetzt sind wir gerade dabei, das auch noch auszubauen und noch Materialien zu erarbeiten, die dann auch ErzieherInnen, aber auch Familien mitgegeben werden können mit kleinen Rätseln zum Stück und noch Bastelideen und theaterpädagogischen Spielen, damit das noch immer weitergeht.
Habt ihr eine extra Stelle am Haus für Theaterpädagogik oder machst du das nebenbei auch noch?
Naja, so das Konzipieren und so, das mache ich. Aber wir haben eine Theaterpädagogin, die auch Kurse gibt. Mhm. Genau, die habe ich so ein bisschen angelernt. Mit der machen wir Kurse für Vorschulkinder. Das nennt sich Theater vor Ort. Und es läuft so, dass die Kinder zuerst hier eine Vorstellung besuchen, die ich spiele. Und wir unterhalten uns drüber und sie sind Publikum. Dann geht die Theaterpädagogin 8 Wochen in den Kindergarten. Sie denken sich allein ein eigenes Stück aus. Also nicht der ganze Kindergarten, sondern nur die Vorschulkinder. Das ist eine Herausforderung, sich zu einigen, was zu wiederholen. Genau, dann werden Masken gebaut, Tiermasken. Und zum Schluss dürfen die Kinder das hier bei uns auf der Bühne aufführen. Und dann sind sie eben Kollegen und Kolleginnen geworden. Dürfen durch den Künstler eingehen.
Wow.
Yeah. Und ihre Eltern und Familien dürfen sich das anschauen. Und das machen wir sehr gerne in Vierteln, die eben nicht so einen starken Bezug zu Theater haben, die sonst keine Teilhabe erfahren. Und da erleben wir ganz rührende Sachen, immer rührende Szenen. Denn die Eltern, wenn sie erleben, dass ihr Kind hier wirklich wertgeschätzt wird und Teil der Kultur ist, das ist mal sehr schön.
Wow, ich habe Gänsehaut.
Ich mache das schon so lange. Also ich habe es vor 13 Jahren angefangen, als ich wieder nach Braunschweig gekommen bin. Und da sprechen mich jetzt immer noch Kinder an. Die waren damals dann 5 und jetzt sind sie 18.
Oh,
ja, und wissen noch, Gott. Welches Tier sie waren.
Oh nein,
und noch teilweise die Dialoge. Und wenn sie dann anfangen, davon zu reden, dann weiß ich es auch wieder.
Ja.
Weil es halt so eine intensive Zeit ist, wenn man das wieder und wieder wiederholt, die Woche lang. Und alles denkt man sich wirklich selber aus.
Ich glaube, das ist so ein wichtiger Moment für diese Kinder. Also das macht die so stark. Also ich glaube ganz fest daran, dass diese Personen, die dann auf dich zukommen, dass das ein wichtiger Teil von ihrem Großwerden ist, hier zu stehen, das alles zu tun und dann diesen Moment zu erleben, weil Theater macht ja auf allen Seiten stark. Es gibt ja so Studien darüber, dass Theater spielen als Kind und als Jugendliche diese Menschen stärkt.
Und eben dieser Anteil, dass es nicht nur darstellerisch gearbeitet wird, sondern auch bildnerisch, bietet auch den Kindern, die sich erstmal nicht in den Vordergrund drängen, die sich erstmal nicht trauen, eben die Möglichkeit, sich ganz toll kreativ einzubringen und am Ende auch auf die Bühne zu gehen. Denn ich hatte zum Beispiel mal einen Jungen, der wollte dann ein Regenwurm sein.
Mhm.
Der hat natürlich nichts gemacht, außer sich eine große Hülle zu machen, die er auf deinen Kopf gesetzt hat und dann über die Bühne zu schlängeln.
Toll.
Ja.
Es gibt eine wahnsinnige Freiheit, hinter diesem Material zu erzählen, vor allen Dingen in dem Alter, wo man auf so einer Grenze ist, ne? Vor allen Dingen in der Pubertät auch. Also das ist ja auch prädestiniert für Figurentheater, wenn man dann sagt, okay, mein Körper ist gerade eine einzige Baustelle, ich möchte aber trotzdem erzählen und habe Themen.
Ja.
Dieses Blatt oder diese Tasse oder was auch immer ist mein Stellvertreter, beziehungsweise es geht jetzt nicht um mich, es geht jetzt um das, was ich erzählen will.
Wir haben auch in Braunschweig tatsächlich ein theaterpädagogisches Zentrum. Die haben allerdings keinen bildnerischen Schwerpunkt, aber wir sind jetzt auch gerade dabei, uns gemeinsam ein bisschen das auszudenken, um die ErzieherInnen von unserer Berufsfachschule hier ans Figurentheater heranzuführen, weil die entscheiden ja später, ob die Kinder in den Genuss einer Aufführung kommen oder nicht. Also müssen sie vorher das Theater kennenlernen. Also der Generationenwechsel ist ja auch in den Kindergärten da und durch Corona ist dann ein riesen Abbruch gekommen in der Gewohnheit, diesen Ausflug zu machen. Ist ja ein Zusatzaufwand.
Ist natürlich bequemer, das nicht zu machen.
Ne? Genau, also muss man den Mehrwert kennen, sonst macht man sich die Mühe nicht. Und deswegen versuche ich jetzt eben über die, die erst in den Beruf gehen, schon Kontakt herzustellen. Da verspreche ich mir viel von, einfach durch den persönlichen Kontakt.
Auf eurer Website habt ihr auch eine Rubrik Förderung.
Ja.
Wie finanziert ihr euch als Theater?
Das ist natürlich eine spannende Frage. Also wir sind gefördert von der Stadt Braunschweig mit der Kontinuitätsförderung seit langem, langem, langem.
Beantragt ihr die alle 2 Jahre neu?
Alle 3 Jahre beantrage ich die neu, aber das ist in den Haushalt eingestellt. Also Okay. Ist relativ safe, dass Okay. Das weitergeht. Natürlich, Finanzkrise hat dann auch da ein Loch reingerissen und das kann jederzeit wieder passieren, aber es gibt da so eine Grundförderung. Ne? Die trägt aber natürlich nicht das Theater. Wir brauchen auch die Eintritte.
Was trägt die denn, diese Förderung?
Das spült einfach in den Haushalt rein. Das ist nicht zweckgebunden.
Das heißt Miete, also
genau. Also wir haben hier arbeiten 6 Personen auf Teilzeitstellen. Ich arbeite hier, wir haben die Miete, die Honorare für die SpielerInnen müssen eingespielt werden. Wir haben MinijobberInnen, die hier Kasse und Vorstellungsbetreuung machen. Wir machen Werbung. Wir haben viele Gäste, die dann von sonst wo kommen und die teilweise in der Theaterwohnung wohnen können. Das ist günstig, aber teilweise in Hotels müssen. All das verursacht Kosten, die getragen werden müssen. Also das ist ein Teil, diese städtische Förderung und die Eintrittseinnahmen. Und dann sind wir aber auch immer auf weitere Projektgelder angewiesen, sonst stimmt der Haushalt nicht.
Das heißt, ihr beantragt Projektgelder für die einzelnen Inszenierungen?
Ja, zum Beispiel für die Theaterpädagogik. Das ist alles stiftungsfinanziert.
Ah, okay.
Das vorfinanziere ich, weil die Kindergärten sich das nicht leisten können. Oder auch jetzt das Projekt, an die ErzieherInnen-Schule ranzugehen. Auch das wird da finanziert über weitere Fördergelder. Wir bekommen jetzt Mittel vom Land auch. Spielstättenförderung und Konzeptionsförderung. Das gab es vor meiner Zeit nicht, aber jetzt gibt's das. Freue ich mich sehr drüber. Fürs Festival haben wir jetzt erstmals Bundesmittel auch bekommen von der Bundeskulturstiftung.
Richtig gut.
Richtig gut, aber richtig aufwendig in der Abrechnung. Ich weiß nicht, ob ich das jemals wieder beantragen werde, weil dafür allein müsste man eigentlich eine Stelle einrichten.
Die ihr gar nicht habt. Das heißt, alle Abrechnungen machtet ihr als Team einfach auch,
beziehungsweise
du.
Ich, ja.
Du beantragst es, du schreibst die Anträge, die wahnsinnig umfangreich sind, mit den Finanzplänen, die wahnsinnig umfangreich sind und machst auch noch die Abrechnung.
Wir haben jemanden für die Buchhaltung. Das heißt, die Belege werden nicht von mir sortiert.
Okay.
Aber letzten Endes ja. Mhm. Nur fürs Weitblick-Festival ist es anders. Da teilen Alba und ich uns die Arbeit. Das ist natürlich super, weil das ein großer Batzen, ne?
Und habt ihr für die Stellen der Leitung des Weitblicks-Festivals, das ist eine Stelle oder ist die in Fadenschein künstlerische Leitung integriert?
Das ist eine Projektstelle über das Weitblick-Festival.
Okay.
Ja, weil dann haben wir ja auch, also fürs Weitblick-Festival haben wir auch den Anspruch, größere Kompanien einladen zu können und eben auch die ganze Stadt zu bespielen und nicht nur Gruppen einzuladen, die auf unsere Bühne passen.
Yes.
Das spielen wir auch im Staatstheater und in allen möglichen anderen Orten der Stadt.
Und Open Air habe ich gesehen.
Open Air, wir bieten jetzt sehr viel im öffentlichen Raum an, was natürlich keinerlei Eintritte einspült.
Aber Präsenz.
Aber Präsenz und eben auch die Menschen erreicht. Wir hatten hier ein Walk-Act in der Stadt, ich glaube, das haben 2000 Leute gesehen.
Ja, wow, du netzwerkst rund um die Uhr, merkt man, du hast so überall deine Fäden reingesponnen. Aber eben nicht nur in Niedersachsen und Braunschweig, sondern du holst ja mit dem Festival auch die internationale Szene rein. Und weil das Weitblick-Festival, wir haben es vorhin schon anklingen lassen, nur alle 3 Jahre stattfindet, hast du dir oder habt ihr euch, um die Zeit zu überbrücken und den professionellen Nachwuchs zu fördern, das Halbzeit ausgedacht. Und darüber möchte ich jetzt gerne mehr erfahren. Und deswegen stelle ich dir jetzt
die Frage aus der Studierendenschaft.
2024 habt ihr das Halbzeitfestival ins Leben gerufen. Was genau ist dabei die Idee und was wünscht ihr euch vom künstlerischen Nachwuchs?
Die Idee ist, genau diesen Nachwuchs einmal in den Fokus zu heben und mein Publikum zwischen den Festivals nicht verhungern zu lassen.
Mhm.
Naja, denn das Waldblick-Festival bietet immer die Chance, dem Publikum auch mal ein bisschen ungewöhnlichere Inszenierungen zu verkaufen und schmackhaft zu machen. Und genau, so arbeiten ja unsere neu nachkommenden FigurenspielerInnen und PuppenspielerInnen sehr gern. Das Festival ist ein kleines Festival, es ging nur 3 Tage und so in dem Umfang werde ich es auch wieder planen. Tatsächlich war es für uns ganz schön herausfordernd. Denn es sind ja überwiegend dann Menschen, die kommen, die keine Tourerfahrung haben, die eine Inszenierung gearbeitet haben für einen speziellen Raum unter genau diesen technischen Bedingungen, mit genau diesen Hängepunkten und genau diesen Scheinwerfern. Und das dann an Theater zu adaptieren, was das nicht alles bieten kann und vor allem auch mit dem technischen Team, also das heißt, die Gruppen bringen ein technisches Team mit, was überwiegend nicht eingearbeitet ist. Das war ein bisschen herausfordernd, das umzusetzen.
Aber es soll es wieder geben?
Es soll es wieder geben, weil es war total toll. Witzig war auch, dass dadurch, dass ich eben so relativ frische Absolventen und Absolventinnen eingeladen hatte, die sich alle von früher kannten, jetzt irgendwo in die Welt verstreut hatten und dann wieder getroffen haben.
Ihr habt es jetzt einmal veranstaltet. Was wünschst du dir für die zweite Ausgabe?
Ich werde ein bisschen mehr Zeit einplanen und ich wünsche mir, dass sich die Gruppen besser vorbereiten. Denn wenn sie eine Wiederaufnahmeprobe brauchen, das auch vorher sagen, dann könnte ich sie vielleicht zum Beispiel an den ersten Tag legen. Aber wenn man zusagt, nur weil man auf dem Festival spielt, ja, ich baue das auf in 3 Stunden und dann droht die Veranstaltung zu sprengen, ist das natürlich für mich als Veranstalterin total blöd.
Mhm.
Also da muss man sich schon versuchen, realistisch einzuschätzen mit dem Aufwand, den man, vor allem mit dem zeitlichen Aufwand, den man braucht.
Ja, total guter Punkt, weil ich glaube, das ist jemandem, der eben keine Erfahrung mit Touren hat, ja gar nicht bewusst, was da alles dranhängt. Man denkt so, ja, ich baue da mein Stück auf, weil in der Hochschule hat das immer gut geklappt. Mhm. Aber da ist ja auch immer jemand da gewesen. Ja, da ist man mit allem vertraut, mit der ganzen Technik und allem. Ja, das macht ja echt einen Unterschied.
Also im Zweifelsfall vielleicht einen Techniker oder eine Technikerin mitzunehmen, die schon Erfahrung hat, wenn man selber noch keine hat, ist, glaube ich, sehr wertvoll.
Mhm. Mich würde noch interessieren, welches Publikum sprecht ihr denn damit an? Also sowohl mit dem Halbzeit- als auch mit dem Weitblick?
Primär Erwachsenenpublikum. Auch mit dem Weitblick-Halbzeit-Festival und mit dem großen Weitblick-Festival. Das ist die große Chance, dass man da mal so einen geballten Zeitraum hat, in dem man mehrere Stücke anschaut und dann auch in Verhältnis setzt. Das schafft auch beim Publikum eine größere Freiheit. Ne? Wenn man, also ich muss auch sehen, dass auch immer ein bisschen ordentlich Puppe dabei ist. Mhm. Und dann sind schon alle und auch was fürs Herz so, dass man schon mal ein bisschen satt ist in der Hinsicht. Und dann lässt man sich auch mal auf das ein oder andere Experiment ein, ohne gleich zu schimpfen.
Wie würdest du sagen, wir hatten ja schon so ein bisschen drauf geguckt, aber wie im Vergleich dazu entsteht der Spielplan hier? Ist es was, wo du deine Produktionen setzt und dann schon wen im Auge hast oder bewerben sich Leute bei dir, dass sie hier spielen können? Oder wie entsteht der Spielplan fürs Fadenschein?
Das ist eine Mischung. Also es ist ja schon für mich das Haus, in dem ich selber spielen möchte, aber ich habe nicht so ein Riesenrepertoire. Es wäre ein bisschen langweilig, wenn ich zu viel selber spielen würde, deshalb setze ich erst meine Stücke dahin, wo ich sie gern haben möchte und fülle die Lücken dann mit Inszenierungen teilweise von Kollegen und Kolleginnen, die ich sehr schätze und die ich gerne wieder hier zeigen möchte. Und man kann sich auch bei mir bewerben, das sammle ich und streue auch immer wieder Neuheiten ins Programm ein, die noch nie hier gespielt haben.
Und wie oft setzt du dich rein? Also wie oft spielst du im Monat selber?
Ich achte darauf, dass ich mindestens einmal pro Quartal spiele.
Und dann mit einer Serie? Oder
genau, was? Mit einem langen Wochenende. Und sonst spiele ich ja auch noch auf Tour.
Ah ja, das machst du auch.
Genau. Also ich spiele hier im Umkreis so von 100 Kilometern, weil es gibt hier viele ländliche Räume, in denen es keine Kultur gibt und auch Kinder. Ja, da fahre ich hin, alles hier im Stadtgebiet, da fahre ich nicht mehr hin, da bin ich mittlerweile stur und sage, ihr nehmt bitte die Bahn und kommt in mein schönes Theater.
Das heißt, das hat vor allen Dingen auch einen kulturpolitischen Anspruch, wenn du sagst, ich tue jetzt. Du brauchst es ja eigentlich nicht, dein Plan ist bis oben hin voll, aber es ist dir wichtig, dass du hingehst da, wo jemand möglicherweise nicht jeden Tag die Chance hätte, sich in den Tram zu setzen, 3 Stationen zu fahren und im Fadenschein zu landen.
Ja, unbedingt. Ja, tatsächlich ist es ein Problem, weil es gibt so viele Tourspieler und Spielerinnen, die schon ziemlich alt sind. Also wir sind ja eine der ersten Spielstätten hier, die einen Generationenwechsel in der Leitung gemacht haben.
Mhm.
Aber es steht in vielen Theatern an, zum Beispiel Theater der Nacht gerade, sucht gerade eine Nachfolge, ne? In Wolfsburg gibt es jetzt eine Nachfolge, aber es gibt viele Spielstätten, in denen das vakant ist. Und es ist eine spannende Aufgabe. Also ich kann euch nur Mut machen, euch das zuzutrauen, weil der große Vorteil daran, finde ich, ist, dass man so ein Aktionsrad, wie soll ich sagen, also es macht mir Mut, aktiv zu sein. Zum Beispiel hätte ich mir auch als Solospielerin natürlich in der Corona-Zeit irgendwie einen Ort suchen können und da eine Veranstaltung durchführen. Hätte ich, glaube ich, nicht gemacht. Mit der Spielstätte im Rücken, von der ich wusste, die steht jetzt leer und die hat eigentlich einen Auftrag, bin ich rausgegangen und habe mir Orte gesucht und bin ganz anders aktiv geworden. Also diese Verantwortung gibt einem auch eine Kraft. Ich finde, das ist eine super Aufgabe. Vielleicht muss man es nicht alleine machen. Ich wollte es gerne alleine machen. Aber auch im Team lässt sich die Aufgabe ja gut verteilen und dann versucht's mal. Ich finde es toll, so einen Ort zu haben, an dem man wirklich sich nicht behaupten muss. Also jedenfalls keiner Programmleitung gegenüber, dem Publikum gegenüber ist natürlich dann immer der Härtetest, ne? Mhm. Aber man kann sich schon mal ins Programm setzen.
Yes.
Super.
Und das ist ja das Besondere am Fahrenschein, es ist quasi ein Ort, der gegründet wurde von zwei Menschen, die aktiv hier ja den Großteil des Spielplans betrieben haben. Genauso wie du es jetzt auch noch machst, du bist aktiv hier und betreibst auch den Spielplan, es ist dein Haus und das Theater der Nacht ist ähnlich, das heißt, das sind Orte, wo Leute, die es gegründet haben, Spielende auch waren.
Ja, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also tatsächlich, das Fahrenschein hat sich immer mehr von weg entwickelt, von einer reinen Spielstätte für die Inhaber, zu einem Gastspielbetrieb, also jetzt auch noch unter meiner Leitung, weil, wie gesagt, ich nicht so ein riesen Repertoire habe. Aber dass jemand vor Ort tatsächlich spielt und produziert, ist total wichtig, weil das gibt diesen persönlichen Gastgebermodus. Also ich bin auch ganz oft hier, wenn Abendveranstaltungen sind und auch sonst, wenn ich es schaffe, weil dieses Gastgebersein und auch von jemandem persönlich empfangen werden, ist auch für das Publikum sehr wichtig.
So, liebe Leute, hier im Raum und da draußen an den Podcast-Empfangsgeräten, bevor wir ins Grande Finale einlaufen, machen wir nochmal kurz Halt in einer Rubrik, die nennt sich Tipps and Tricks. Hier sammeln wir so kleine Hacks für uns und unser Publikum. Miriam, du bist nach deinem Studium nicht in der Stadt geblieben, wo du studiert hast, sondern bist in eine andere Stadt gegangen, kanntest möglicherweise noch gar nicht so viele Leute. Das heißt, du musstest dir so einen Raum schaffen, um zu schaffen. Wie bekommt man einen künstlerischen Fuß in die Tür einer neuen Szene und eine neue Stadt? Was hast du für Tipps?
Ja, also mein Tipp wäre auf jeden Fall zu denen, die da schon aktiv sind, aktiv hinzugehen und mit ihnen zu reden, sich vorzustellen und zu fragen, bin ich willkommen? Womit bin ich willkommen? Ich habe zum Beispiel hier in der Stadt dann nicht gespielt, außer im Fadenschein. Das heißt, ich habe gesagt, das ist euer Revier. Wenn ich hier bei euch spielen kann, finde ich super, aber ich mache jetzt keinen Alternativspielort auf.
Ich mache euch nicht das Publikum streitig,
genau.
Sondern das ist der Ort für Puppe hier.
Genau, ich spiele im Umland, aber hier in der Stadt spiele ich nur bei euch. Das haben wir nicht gefordert, das war dann meine Entscheidung und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass man sich gegenseitig respektiert. So. Ich finde es total wichtig, dass man Orte hat, an dem man arbeiten kann, also eine Werkstatt oder irgendeinen Platz, an dem man aktiv arbeiten kann. Und für mich war das natürlich nur ein bisschen ein neuer Ort. Ich bin ja hier aufgewachsen, aber ich war hier vorher nicht kulturell aktiv. Das heißt, ich kannte alle kulturellen Akteure nicht, ich kannte nicht die Förderlandschaft. Das war alles neu für mich. Und auch da hilft es natürlich, wenn man eine konkrete Projektidee hat, die Menschen anzusprechen und da mutig zu sein. Weil letzten Endes alle, die Förderung vergeben, die haben ja nur das Geld. Also nur, die haben ja keine Projekte. Die brauchen uns ja mit unseren Ideen und finden das erstmal prinzipiell toll, dass jemand eine Idee hat. Dann muss man sie noch verkaufen und sagen, es ist eine gute Idee. Ja. Aber ohne jemanden, der kommt mit Ideen, können sie mit ihrem ganzen Geld nichts anfangen.
Ist Braunschweig ein guter Ort dafür?
Ja. Es gibt hier zwei Stiftungen, die haben das in ihren Statuten geschrieben, dass sie das Figurentheater fördern.
Das heißt, die Chancen stehen relativ gut, hier mit einem Förderantrag durchzukommen.
Ja, das ist der Vorteil in einer Kleinstadt, ne? Weil letzten Endes sind ja schon vielerorts die Menschen interessiert an Kultur, aber es gibt ja gar nicht so viele, die das machen können. Also wenn ihr Lust habt, in eine kleine Stadt zu gehen, da mal die Leute ansprechen im Kulturamt oder in den Kulturzentren. Und dann gibt es vielleicht eine Bereitschaft, leichter als man denkt. Also was ich vorhin sagen wollte, es gibt ja diese vielen Kollegen und Kolleginnen, die das machen, die so viel touren an den kleinen Orten und das ja erst kräftemäßig auch bald nicht mehr können. Ja. Und das ist eine richtige Sorge, dass da eine Grundversorgung in der Fläche wegbricht. Weil ich auch nicht so viele junge Kollegen und Kolleginnen kenne, die das jetzt machen. Also einfach umsetzbare Kinderstücke spielen, die sich die Technik kaufen und ein Auto und damit unterwegs zu sein oder einen Rucksack, in den alles reinpasst oder so.
Ich frage mich gerade, wenn diese Generationswechsel anstehen, war das ja hier auch so im Fadenschein, dass du quasi mit den Leuten schon bekannt warst. Deswegen waren ja Nöck und Hanne in einem Vertrauensverhältnis zu dir. Dann kam ja so der Gedanke der Leitung, ne? Ja. Wenn jetzt so diese anderen Theater, braucht es ja auch jemanden, der genauso auf die zugeht und sagt, kann ich bei euch spielen oder so, also dass man sich schon kennt. Manchmal ist nämlich in der eigenen Suppe kochen oder neue Suppen kochen, wo man neue Rezepte erfinden muss, möglicherweise aufwendiger als zu sagen, wollen wir unsere Suppen zusammen bauen.
Ja. Naja, das ist natürlich dadurch gekommen, dass ich da Vorarbeit geleistet habe.
Und es ist, glaube ich, eigentlich nur meine Ermunterung an die Leute da draußen, eben genau zu gucken, wer sind denn schon Player, die da sind, auch wenn es man möglicherweise immer das Rad neu erfinden will oder direkt, wenn man anfängt, natürlich den großen Drang hat, seine eigenen Sachen zu machen, heißt das ja nicht, dass man die nicht auch in Symbiose oder mit gemeinsamer Kraft machen kann.
Ja, also ich hatte hier das Motto für die Übergabe, bewahrend übergeben, ohne stehen zu bleiben. Was ich immer noch sehr schick finde.
Ja.
Ist dann nicht so gelaufen, weil dann war ja Corona, war nichts mit bewahren, musste alles sofort neu gemacht werden. Aber die Idee war gut. Und ich appelliere jetzt immer an die Politik und an die Stiftungen, Gelder dafür so bereitzustellen für so einen Generationenwechsel, weil das funktioniert dann gut, wenn man auch eine gemeinsame Zeit vorher hat. Also diese Einarbeitung nicht unterschätzt. Wir haben hier anderthalb Jahre lang gemeinsam Zeit verbracht und erstmal hieß es, nee, dafür gibt es natürlich kein Geld. Dann habe ich gesagt, dann kann ich das nicht machen, weil ich muss ja währenddessen dann nicht spielen, während ich hier bin.
Mhm.
Also
stimmt.
Wie soll das gehen? Und dann habe ich tatsächlich eine Stiftung gefunden hier in Braunschweig, die das in Form einer Machbarkeitsstudie finanziert hat. Ich habe quasi eine Zukunftsstudie geschrieben über das Theater Fadenschein, ein bisschen die Geschichte aufgeschrieben, den Iststand erfasst und eine Vision für die Zukunft entwickelt. Und das war total gut, weil dadurch habe ich in alle Arbeitsbereiche reingeguckt, habe mit den verschiedenen Fachleuten gesprochen, die hier arbeiten. Das auch aufgeschrieben, da macht man sich ja auch nochmal anders bewusst. Und es ging nicht darum, dass ich da ein Riesenpapier zustande bringe. Es ging darum, dass dieser Wissenstransfer stattfindet.
Ja.
Weil das meiste ist ja nicht aufgeschrieben, das meiste ist ja erfahrungswert.
Es ist soweit. Wir kommen zur letzten Frage der heutigen Folge von Hände hoch. Und die kommt diesmal nicht von uns, sondern von dir, liebe Miriam. Und wir reichen die Frage dann weiter an den nächsten Gast der nächsten Folge.
Dein Fragenstaffelstab wird in Folge 21 übergeben an Michael Vogel und Hajo Schüler, den beiden Gründern der Theatercompany Familie Flöz. Die beiden haben die Company nach dem Physical Theater Studium an der Folkwang-Universität in Essen gegründet, und zwar 1996, und sich sehr erfolgreich spezialisiert auf Maskenspiel. Mit ihren Familie Flöz Produktionen touren sie seitdem rund um die Welt und begeistern nationales wie internationales Publikum.
Die Frage an den nächsten Gast.
Meine ganz egoistische Frage lautet, liebe Familie Flöz, ihr macht so viele tolle Produktionen, die so groß sind. Habt ihr auch irgendwas, was mal auf meine Bühne passen würde?
Das nehmen wir doch sehr gerne mit, diese Frage. Fantastisch. Und ja, damit sind wir schon am Ende des Gesprächs angekommen. Vielen Dank, dass wir hier bei euch zu Gast sein durften. Es war wirklich super schön gewesen. Und wenn ihr da draußen in Zukunft keine Folge von Hände hoch verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast und lasst einen Gruß da und ein Like und schickt euch das Ding einmal quer durchs Internet. Ihr kennt das Social Media Glücksrad, jedes Like gewinnt.
Und wenn ihr mehr von Puppe wollt, dann kommt zu den Vorspielen und Fundusführungen der Puppe an der Busch. Alle Infos findet ihr auf der Website. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Dort stehen auch alle Infos für ein Studium der zeitgenössischen Puppenspielkunst an der Ernst Busch. Die Website vom Theater Fadenschein und alle Infos zum Weitblick-Festival verlinken wir euch ebenfalls in den Shownotes. Und dort stehen auch die Infos zum Halbzeit-Festival.
Was sind so deine Deadlines von den Festivals?
Fürs Weitblick-Festival im Herbst 28.
Das heißt, kann man sich bewerben?
Beginnen wir jetzt mit der Sichtung. Genau, man kann sich auch bewerben oder uns Spieltermine schicken.
Mhm.
Und fürs Weitblick-Halbzeit-Festival, da versuche ich mindestens ein halbes Jahr vorher das Programm festzulegen.
Und das wird wann sein?
Wahrscheinlich April 27.
Das heißt, halbes Jahr vorher bis Mitte 26, bis Herbst 26 bewerben.
Genau, ich suche jetzt schon, wenn ihr was Schönes habt, schickt es mir ruhig. Auch wenn ihr Kurzformate habt oder irgendwas, was technisch unaufwendig ist oder draußen geht.
Sehr gut, alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Und schreibt uns gern. Wünsche, Feedback, Lob und Anregungen nehmen wir entgegen per Mail unter presse@hfs-berlin.de, Stichwort Hände hoch.
Und teilt und hört weiter und abonniert uns auf Spotify oder wo auch immer ihr uns gerade hört.
Genau. Macht's gut, liebe Leute, und nochmal ein ganz herzliches Danke an Miriam, Paul und viele Grüße ans Team vom Fadenschein.
Dankeschön. Tschüss.
Und wir hören uns wieder zur nächsten Folge von
Hände hoch.
Woo, super. Was hast du denn da noch?
Liebe Miriam, was würdest du sagen, sind die wichtigsten Eigenschaften und Fähigkeiten, die du im Intendantinnenalltag brauchst? Ha, man muss immer Entscheidungen treffen.
Mhm.
Und sehr gut Excel können.